Jesus, du wunderbarer Gott, du hast uns als Gebetshaus gerufen und heute hast du uns hier zusammengerufen, weil wir als Gebetshaus auch was von dir weitergeben wollen, hineinstreuen wollen. Das Gute, was du uns schenkst, Herr, das dürfen wir miteinander teilen und darum danke, dass du uns zusammengerufen hast. Dass du uns geschaffen hast, dass wir einander segnen können. Und so schenke, dass dieser Tag zu einem Segenstag wird, dass wir uns gegenseitig beschenken. Segne den Klaus mit Vollmacht und Weisheit, dass er das, was er zu sagen hat, ankommt. Und segne uns mit offenen Herzen, dass wir es aufnehmen können. Schenke, dass dieser Tag dazu dient, dass wir ein Stück mehr Himmel schauen und ein Stück mehr Freude gewinnen, um dich anzubeten. Amen. Amen.
Gut, auch nochmal von mir hier vorne ein herzliches Hallo. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Manche Gesichter kommen mir bekannt vor, kenne ich. Einige noch nicht von euch. Lernt man sich kennen über den Tag. Ja, du hast gesagt, ich war schon mal bei euch. Wenn du das sagst, ich erinnere mich, irgendwann war ich mal in Pappendorf, aber es ist lange, lange her. Ja, ich glaube, David, ihr hattet mich damals irgendwie eingeladen. Ja, kann das sein?
Ja, wir hatten mal Luft bei Sachen, wo du...
Alles klar, alles klar.
Schon lange her.
Ja. Gut, das Thema heute, das ist von Herz zu Herz. Heute Vormittag... Jetzt im ersten Thema geht es darum, Gebet als Begegnung. Ich möchte gerne da meinen persönlichen Weg, wie ich dorthin gelangt bin, so ein Stück mit euch teilen. Ich würde gern aber nochmal ganz am Anfang beten, bevor ich starte, und dann würde ich loslegen. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns einlädst an dein Herz. Und ich bete, dass durch diesen Tag hindurch wir nicht nur Dinge hören, sondern dass sich dein Herz und unser Herz näher kommen. Dass da eine Bewegung aufeinander zugeschieht. Und ich bete, dass das auch über diesen Tag hinaus vielleicht was ist, was in Bewegung kommt, wo sich Herzen von uns immer mehr auf dich zubewegen. Danke, dass du es bist, der uns ganz nah an seinem Herzen haben möchte und dass du selber uns ziehst. Danke, dass du hier bist und dass du durch deinen Geist heute wirkst in unserer Mitte. Dir sei Raum gegeben. Amen. Ja, das Thema Gebet ist ein Gebet, was mich... in meinem Leben, auch in meinem Dienst immer wieder begleitet hat. Wir sind zwar in einer missionarischen Arbeit, sage ich mal, mit Licht auf dem Berg unter jungen Leuten speziell, aber das Gebet ist ja ein ganz zentrales Thema in unserer Beziehung mit Gott und auch im Dienst. Ich fange mal so an. Als Kind, ich bin aufgewachsen in einer Familie, meine Eltern haben Gott wirklich ernst genommen. Ich bin in der DDR-Zeit groß geworden. Und die haben das so, wie sie es verstanden haben, wirklich ernst genommen. Und doch hatten meine Eltern nicht wirklich so eine lebendige Beziehung mit Gott. Das war, die haben das nicht beigebracht gekriegt. Bin ich mit dem christlichen Glauben, sage ich mal, aufgewachsen, aber das Thema Gebet war immer davon geprägt, dass mir vorformulierte Gebete gesprochen haben. Ein freies Gebet habe ich nicht kennengelernt in meiner Familie. Und Gebet habe ich kennengelernt, da steht jemand vorne und spricht ein Gebet. Der Pfarrer betet im Gottesdienst. Ja. Das war für mich so, wie ich das erstmal kennengelernt habe, wie ich damit vertraut geworden bin. Aber ich habe eine betende Oma erlebt. Als Kind immer mal bei der Oma übernachtet. Da habe ich erlebt, wie meine Oma abends, wenn die ins Bett ging, immer die ganze Familie durchgebetet hat. Die hat für jeden Einzelnen in unserer Familie gebetet. Und morgens, wenn die aufgestanden ist, hat die auch, bevor die aus dem Bett ist, hat die gebetet. Und Gott gedankt für den Tag und hat auch wieder die Familie Gott hingelegt. Ich habe eine betende Oma erlebt und kurz nachdem die gestorben ist, sind eigentlich ich und meine Geschwister zum Glauben gekommen. Das sind dann die ersten Früchte ihres Gebets gewesen. Meine Eltern haben später auch noch, sage ich mal ganz bewusst, so eine Entscheidung für Jesus getroffen und sind in diese lebendige Beziehung mit Jesus hineingekommen. Meine Oma hat es hier nicht mehr erlebt, aber vom Himmel aus hat sie zugeschaut und hat sich mitgefreut. Ja, und das war für mich was Wertvolles, das dann mitzukriegen im Nachhinein. Da ist jemand, der betet und aufgrund des Gebets ist in unserer Familie was passiert, ist was geschehen. Ich habe so ungefähr mit 19 Jahren Jesus mein Leben anvertraut. Und da war für mich dann der Punkt, dass ich eigentlich lernen durfte, beten zu lernen. Dieses freie Gebet, mit Gott zu reden, mein Herz mit Gott zu teilen. Und das habe ich am Anfang erst mal lernen müssen. Das war ich nicht gewohnt. Wenn ich in einer Gebetsgruppe war, ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Das war für mich ungewohnt und ich musste das erst mal lernen. Beten lernen. Kurz darauf bin ich mit Lobpreis und Anbetung, wie wir es jetzt gerade getan haben, als Gebetsform so in Verbindung gekommen. Habe das als was sehr Wohltuendes und auch geistlich Lebendiges erlebt. Wir waren damals in Hermannsdorf zu den Lobpreisabenden, sind da als Jugend immer hingefahren. Und das war was sehr Aufbauendes, Ermutigendes. Ja, dann haben wir eine sehr lebendige Jugend eigentlich erlebt. Es haben sich in unserem Ort dann viele junge Leute bekehrt. Wir waren eine sehr lebendige Jugendgruppe. Und diejenigen, die mit Jesus unterwegs waren, wir haben uns in der Woche auch noch in kleinen Gruppen im Gebet getroffen. Und haben dann immer gebetet für uns, auch für unseren Ort. Wir haben dann auch mal so Dinge gemacht, dass wir in kleinen Gruppen um den Ort rumgelaufen sind und wie man das so bei Josua entdeckt hat, der da um Jericho rumgelaufen ist, ja, dass wir einfach gesagt haben, wir machen einen Gebetsspaziergang, wir laufen um den Ort rum, beten für unseren Ort. Das haben wir in unserer Jugend gemacht. Wir waren mit Jesus unterwegs, wir hatten was auf dem Herzen, wir wollten, dass in unserem Ort Leute Gott kennenlernen und haben uns auf den Weg gemacht und haben solche Sachen gemacht. Unter anderem haben also gelernt, wirklich auch für andere zu beten, dass andere Gott finden. Dann bin ich 1999 bin ich dann in den Dienst, damals noch bei der Kirchenwochenarbeit, jetzt liegt auf dem Berg für uns, eingestiegen. Und ich bin damals in diese Teenie-Arbeit auch eingestiegen mit dem Wunsch, mit jungen Leuten in die Mission zu fahren. Ich habe also dann kleine Missionseinsätze organisiert und habe junge Leute von hier mitgenommen. Mein Wunsch, mein Herz war, dass junge Leute Mission kennenlernen, dass sie mal entdecken, wie sieht das aus, was macht das aus, was macht ein Missionar an einem Tag und darüber auch mal selber zu merken, ist das vielleicht was für mich oder nicht, beziehungsweise wie kann man auch konkret für eine Missionsarbeit dann beten, wenn man weiß, wie so eine Arbeit vor Ort aussieht. Und wir waren damals in der Ukraine unter anderem und da war ja die, wie es heute auch noch ist, zwischen Polen und der Ukraine, das war die EU-Außengrenze. Wir sind damals noch mit dem Zug gefahren und da gab es eine Situation auf der Rückfahrt, da ist ein Mädel aus unserem Team an dieser Grenze vom russischen Zoll sozusagen aus dem Zug rausgeholt worden. Und wir waren auf verschiedene solche Dreier-, Vierer-Abteile verteilt im Zug und die waren noch in einem anderen Wagen. Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Und auf jeden Fall war das eine ernstere Situation. Die haben da irgendwas wahrscheinlich verwechselt von den Zahlen und haben gedacht, das ist jemand, den sie da erstmal festhalten müssen. wie auch immer. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt, die kam bloß mal, die Mädels von hinten, dann haben gesagt, die haben die Susi rausgeholt, betet mal mit, und wir haben auch gebetet, aber so ernst habe ich die Situation nicht eingeschätzt, aber Gott wusste, wie ernst das war, und Gott hat genau in dieser Zeit die Mutter von der Susi für ihre Tochter ins Gebet gezogen. Diese Mutter hatte eine Gebetslast in der Zeit und hat gebetet für ihre Tochter. Die hat dann, wo sie nach Hause kam, im Prinzip gefragt und festgestellt, es war genau die Zeit. Und es war für mich auch, wo ich gemerkt habe, wow, Gott sieht das, Gott weiß, hier ist jetzt wirklich nötig, dass jemand betet und eintritt und dass durch das Gebet Gottes Handeln freigesetzt wird. Und die Mutter hat diesen Ruf wahrgenommen, hat gebetet, und die Susi ist wirklich dann wieder mit reingekommen, ist alles gut gegangen, mit nach Hause gekommen. Aber wo ich dann gemerkt habe, als ich das erfahren habe, wow, da ist eine Kraft im Gebet, dass solche Dinge durchs Gebet bewegt werden können. Und Gott ist es von oben, der das lenkt und leitet und seine Leute ins Gebet zieht und ruft. Dann haben wir in unserer Arbeit durch Nöte, die wir dann im Leben von Menschen wahrgenommen haben, mit denen wir konfrontiert waren, sind wir eigentlich in unserer Arbeit in eine Gebetsform gezogen worden von Gott. Man nennt es das flehende Gebet. Wir waren so von Nöten bedrängt, dass wir angefangen haben zu flehen, wirklich zu schreien zu Gott. Und haben dort drinnen auch gemerkt, das war vom Geist bewegt. Und es ist das Entscheidende, man muss nicht laut sein im Gebet. Aber manchmal bewegt uns der Geist wirklich zu flehen. Und wenn das vom Geist bewegt ist, ist da eine Kraft drin. Wir haben diese Kraft gemerkt, die in diesem Gebet war. Wir haben gemerkt, da passieren Dinge. Ich werde gleich noch was berichten. Waren dann aber auch in der Gefahr zu merken, wow, das funktioniert, das hat eine Kraft, das zu einer Form zu machen, und gedacht haben, na dann machen wir das immer mal, dann flehen wir zu Gott. Und wenn wir das aus uns selber raus gemacht haben, da war das viel Schall und Rauch. Da war keine Kraft da. Es muss vom Geist bewegt sein. Und das haben wir in dieser Zeit wirklich gemerkt. Wir sind dort auch in diesem flehenden Gebet dahin gelangt, miteinander gleichzeitig zu beten. Man nennt das wie Sturmgebet oder Chorgebet. Von den Afrikanern kennt man das. Die sind da unterwegs, dass alle gleichzeitig zu Gott rufen, zu Gott schreien. Wir sind im deutschen Lande eher so Gebetsgemeinschaft gewöhnt, wo jeder einer nach dem anderen betet. Ja, das hat alles seinen Platz. Hat keine Wertung, aber wir haben gemerkt, wenn das vom Geist bewegt war, da war eine Kraft drin. Und manchmal sind wir, ohne dass wir das wollten, in so ein flehendes Gebet wirklich reingezogen worden. Und wir haben dann auch, wie gesagt, wir haben viele Teenie-Rüstzeiten veranstaltet, dass auch den jungen Leuten, das was wir erlebt haben, manchmal, wenn wir das Empfinden von Gott hatten, auch Dinge nahegebracht. Und ich weiß noch, wir hatten eine Rüstzeit mit jungen Leuten, wir haben die auch über das Gebet gelehrt und dass wir für unser Land vor Gott eintreten können. Und dann haben wir mit den jungen Leuten gebetet, und junge Leute, die lassen sich leicht bewegen, die kannst du noch prägen, noch formen, die waren mit dabei. Und die haben angefangen, zu Gott zu rufen, die haben sich hingekniet, die haben gefleht, die haben für unser Land gebetet. Und es war vom Geist, da war eine Kraft drin. Und als wir das so gebetet haben, es war in Großhartmannsdorf hier, gleich in der Nähe, in dem Gemeinderaum, da kam der Pfarrer von oben runter mit dem Telefon in der Hand, weil eine Mutti angerufen hat. Also das ist schon lange her, heute gibt es Handys, ja, aber damals war das nicht so. Und die Mutti wollte gern ihre Tochter sprechen. Und der Pfarrer, der kam dann zum Gemeinderaum an die Tür und stand mit dem Telefon in der Tür. Und ich habe das mitgekriegt, bin hin, habe ihn gefragt, hat er gesagt, die und die, habe ich die geholt, ist die raus und hat mit ihrer Mutter geredet am Telefon. Die ist wieder reingekommen, alles okay. Die Mutter hat am Ende der Rüstzeit, als die Tochter dann nach Hause kam, hat die der erzählt, was habt ihr denn da gemacht? Als der Pfarrer mit dem Telefon gegangen ist, um dich zu holen, da ist mein Herz bewegt worden. Und als ich aufgelegt habe, musste ich auf meine Knie gehen und beten. Und die hat wirklich auch gefleht zu Gott. Der Geist des Gebets, der in unserem Raum war, ist durchs Telefon durch und hat die Mutter dort genauso bewegt, die ist genauso mit hineingezogen worden in dieses Beten. Also Gott hat Möglichkeiten, es ist immer wieder interessant, wenn man solche Geschichten hört, was Gott tut und wie Gott uns bewegen kann zum Gebet. Ja, dann habe ich unter anderem auch Gebetsreisen nach Auschwitz organisiert. Das war mir auf dem Herzen, auch im Blick auf unser Land. Wir haben immer wieder mal auch für unser Land gebetet, aufgrund auch der Schuld, die wir dort in dieser Zeit des Zweiten Weltkriegs, besonders am Volk der Juden, auf uns geladen haben. War mir das auf dem Herzen, an diese Orte zu fahren, dort zu beten, dort auch Gott um Vergebung zu bitten, stellvertretend für unser Volk. Mit Leuten gemeinsam, auch für das vielleicht, was in unseren Familien dort geschehen ist. Man weiß das ja manchmal gar nicht, weil die Generation kaum reden konnte darüber. Aber das einfach zu Gott zu bringen, und das war auch vor circa 20 Jahren, bin ich da 3, 4, 5 Mal gefahren, haben da Verschiedenes auch manchmal erlebt, wo wir gemerkt haben, ja, da fühlt sich was in der geistlichen Welt, ohne dass wir das benennen konnten, aber wir haben das so empfunden. Und hab 2018 durfte ich nochmal eine Reise machen, nach einer langen, langen Zeit hat sich das ergeben. Und da war das für mich auch noch einmal ein Geschenk, also wo ich gemerkt habe, dann nach dieser Zeit vor 20 Jahren, habe ich auch mitgekriegt, es ist dann auch in Annaberg in unserer Stadt von verschiedenen Christen ist angefangen worden, auch mal diese Schuld für unsere Stadt her aufzuarbeiten. Zu schauen, welche Juden waren in unserer Stadt, was ist mit denen passiert. Bei uns ist auch ein jüdischer Friedhof gewesen, der ist im Prinzip zerstört worden. Und so weiter, die haben sich damit beschäftigt, die haben dort auch gebetet immer wieder, haben Kontakt gesucht, auch zu jüdischen Geschwistern, besonders nach Chemnitz, und dass da irgendwo auch eine gewisse Versöhnung geschieht. Und in Annaberg sind verschiedene Christen, die organisieren auch jedes Jahr diesen Marsch des Lebens, der ja auch immer an diesem Holocaust-Gedenktag, glaube ich, ist das der Tag? Das ist nicht an dem Tag, aber das ist... In Israel gehen trotzdem die Sirenen.
Ja.
Es ist ein Gedenktag.
Der Marsch ist
im April meistens.
Ja,
das kommt hin. Frühjahr oder schon.
Ja, also wie gesagt, da ist auch in Jerusalem so ein Marsch des Lebens, und es machen mehrere in Deutschland, machen das in den Annaberg, sind da auch Christen, die das machen, diesen Marsch des Lebens für letztlich das jüdische Volk und auch gegen Antisemitismus letztlich dort auf die Straße zu gehen und ein Zeichen zu setzen. Und da war ich 2018 mit dabei, und da war eine Frau von der Stadtverwaltung mit dabei. Mit der haben die dort zusammengearbeitet auch, die es aufgearbeitet haben und da auch immer mal verschiedene jüdische Veranstaltungen organisiert. Und diese Frau hat kurz was gesagt von der Stadt her. Und ich hatte den Impuls in meinem Herzen, weil ich wusste, wir fahren nach Auschwitz, die anzusprechen. Bin auf der Zu nach dem Marsch und habe gesagt, so und so, wir fahren als Gruppe von Christen hier aus der Stadt nach Auschwitz, um dort auch zu beten. Und habe sie gefragt, würden Sie von der Stadt Annaberg uns was mitgeben, dass wir dort zum Gedenken an der Juden, die auch hier von Annaberg umgekommen sind, was ihnen Kranz niederlegen kann. Und da hat die gesagt, ja, das mache ich. Und die hat uns im Prinzip was mitgegeben, es war kein Kranz, es war so ein größeres Gesteck, so ein Art Gedenkkissen, aber ein bisschen größer. Und wir durften als Beter sozusagen offiziell von der Stadt Annaberg her sozusagen so was dort niederlegen und nochmal ganz konkret beten. Und wo, also ich empfinde, solche Dinge sind wertvoll und wichtig in der geistlichen Welt, wenn sowas geschieht. Und dass ich das dann erleben durfte, war für mich eigentlich ein Segen. Und ich empfinde, dass bei uns in Annaberg relativ viel auch geistlich in Bewegung ist. Freue ich mich drüber. Und ich denke, wenn solche Dinge aufgearbeitet werden, da wird Freiraum für Gottes Wirken, für Gottes Handeln. Ja. Dann ist auch das 24-Stunden-Gebet mir nahe gekommen. Ich habe mich sehr mit den Herrnhutern beschäftigt, bin auch ab und zu mein Herrnhut gewesen. Und habe dann 2002 war das auch in eine Gebetskette angefangen von unserer Teenie-Arbeit. Es waren ja viele Mitarbeiter, Ehrenamtliche, die da mitgemacht haben im Land. Und ich hatte das einfach auf dem Herzen, wir starten eine Gebetskette für unser Land. Und habe dann die Woche eingeteilt in die Stunden, habe versucht, Beter zu finden, die sich für eine Stunde festmachen. Wir hatten keinen Gebetsraum, das lief dann halt irgendwo, hat zu der Stunde jemand in Sachsen oder darüber hinaus gebetet. Und wir haben die nie vollgekriegt, aber ich weiß, auf meinem Zettel waren irgendwann mal bestimmt 120 Stunden circa waren gefüllt. Ja, 168, glaube ich, ist die Woche. Ja. Ja. Also da waren viele, die mitgebetet haben. Das habe ich vielleicht 5, 6, 7 Jahre lang, ich weiß es nicht genau, eine lange Zeit habe ich das begleitet, habe immer wieder mal Gebetsbriefe geschrieben und so weiter. Und das ist was, was mir hoch wertvoll und wichtig war. Und im hörenden Gebet, da üben wir uns auch in unseren Jüngerschaftsschulen eigentlich regelmäßig, dass wir sagen, wir hören hin, was hat Gott zu sagen, auch wenn wir für jemanden beten, wenn Leute in unserer Jüngerschaftsschule Geburtstag haben, dann wird für die gebetet und dann trainieren wir das auch mit den Jüngerschaftsschülern zu hören, gibt es einen Impuls von Gott, hat Gott was zu sagen, dass wir lernen zu hören auch im Gebet, das wahrnehmen, was hat Gott uns zu sagen. Das ist meistens aber begrenzt auf konkrete Fragen, Anliegen oder für andere, das hörende Gebet. Ich erinnere mich auch daran, dass die Fußballrüstzeit, die ich dann irgendwann mal ins Leben gerufen habe, weil ich Fußballer bin und das auf dem Herzen hatte, mit den Jungs was zu machen, die ist auch im Gebet entstanden. Wir haben immer gemerkt, es kommt zu unseren Teenie-Rüstzeiten 2/3 Mädels und 1/3 Jungs. Die Jungs haben gefehlt und da haben wir immer gebetet für Jungs und dann in so einer Gebetszeit, wo ich wieder dafür gebetet habe, kam mir der Gedanke, Mensch, mit Jungs vielleicht mal eine Fußballrüstzeit zu machen. Jungs, die sind da interessiert, die, ja, und dann habe ich das gestartet und habe gemerkt wirklich, dass da Gott geredet hat und sich Gott dazu gestellt hat. Wir waren auf der ersten Rüstzeit, waren 24 Jungs als Teilnehmer. Und es haben sich genau 11 Jungs zu der Rüstzeit für Jesus entschieden. Genau eine Fußballmannschaft, ja. Das war wirklich, wo ich gemerkt habe, der Herr stellt sich dazu. Und wir haben dann auch die nächsten Jahre immer wieder erlebt, wie wir über den Fußball wirklich die Jungs erreicht haben und viele wirklich auch eine Entscheidung für Jesus getroffen haben auf der Rüstzeit. Gut, mal so, mein Weg durch das Gebet hindurch, bis vor 6, 7, 8 Jahren, dann habe ich gemerkt, ich habe Sehnsucht in meinem Herzen nach mehr. Ich habe Sehnsucht danach, und ich habe das für mich formuliert, wir haben damals die Jüngerschaftsschule in Großhartmannsdorf angefangen. Ich habe auch Silvester mit jungen Erwachsenen die Rüstzeiten dann geleitet. Und da haben wir manches Mal immer wieder auch so Briefe an Gott geschrieben oder zur Jüngerschaftsschule am Anfang unsere Erwartungen aufgeschrieben für dieses Jahr. Was haben wir für Erwartungen an Gott? Und ich habe dort immer wieder drauf geschrieben, Herr, ich sehne mich nach mehr Zeit mit dir. Ich sehne mich nach einer innigeren Beziehung mit dir. Ich sehne mich danach, bei dir zur Ruhe zu kommen. Und das habe ich über 3, 4 Jahre immer wieder draufgeschrieben. eigentlich ohne zu merken, ich habe immer in dem Moment meine Sehnsucht ausgedrückt, ohne zu merken, dass ich eigentlich immer wieder das Gleiche draufschreibe und es ändert sich nichts. Das ist mir dann erst später sozusagen zu Bewusstsein gekommen. Aber Gott hat diese Sehnsucht in mein Herz gelegt und hat diese Sehnsucht gesehen. Und dann ist in meinem Leben was geschehen, das wünscht man sich nicht, aber Gott hat Wege und Möglichkeiten, manche Dinge zu gebrauchen. Und ich bin Ende 2018, war bei mir der Akku alle. Da ging nicht mehr viel. Da bin ich in so einen Erschöpfungszustand gekommen, man nennt es Burnout. Und ich habe fast 2,5 Jahre damit zu tun gehabt. Ich bin also Ende 2018 musste ich im Prinzip, ja, es ging nicht mehr, ich musste erstmal aufhören mit Arbeiten und war dann 2019, 2020, die 2 Jahre krank, Anfang 2021 zur Kur. Und vor 3 Jahren, im Frühjahr dann, bin ich wieder Eingliederung eingestiegen und bin seitdem wieder unterwegs, bin aber auch nur mit einer halben Stelle unterwegs. Also ich habe nicht mehr die volle Power, die ich vorneweg hatte. Aber das ist auch nicht nötig. Gott hat mir gesagt, das, was er durch mein Leben tun will, das kann er tun. Und ob ich da nur 80% oder 90% Kraft habe oder 100%, Gott wird für das sorgen, was ich brauche. Darauf darf ich mich verlassen. Ich würde gern ich bin relativ weit abgestürzt. Also mein Burnout war damit verbunden, dass ich körperlich einfach keine Kraft mehr hatte. Ich konnte, wenn ich täglich spaziert bin, habe ich angefangen zu schwitzen. Konnte dann nicht mehr an den Computer gucken, das hat angefangen zu drehen in meinem Kopf. Mir war jedes Telefonat zu viel. Ich habe mich eigentlich hinlegen müssen, zurückziehen müssen, das hat mir gut getan. Mehr ging nicht in dem Moment. Und dann ging das langsam im Jahr 2019, ging das langsam immer stetig bergauf. Und gegen Ende 2019 war die Ärztin der Meinung, man kann es mit Wiedereingliederung probieren, aber das war zu zeitig und da bin ich nochmal weiter abgestürzt. Und dann ging das im zweiten Jahr, da ging das nicht so stetig bergauf, es ging langsam bergauf und ich stürzte wieder ab. Es ging langsam bergauf und ich stürzte wieder ab. Es ging langsam bergauf und wieder ab. Und ich habe erst durch Medikamente ging es dann langsam wieder in diese Richtung stetig bergab. Genau. Also ich bin dann irgendwann wieder vielleicht auf der Ebene bin ich vielleicht rausgekommen. Bloß mal das für euch, weil ich werde jetzt was zu dieser Zeit sagen, dass ihr die mal vor euch habt. Und hier war es dann so, dass mir wirklich alles zu viel war, meine Familie mir zu viel war, dass ich nicht mit denen essen konnte. Ich habe mich wirklich zurückziehen müssen, ich war geräuschempfindlich, hatte Tinnitus und konnte wirklich nicht viel machen. Ich werde noch mehr dazu sagen. Was ist passiert im Prinzip in dieser Zeit? Ich bin eigentlich hier durch diesen Absturz und dass mir alles aus der Hand genommen war und dass ich gezwungen war, mich eigentlich auszuruhen. In diesem ersten Abschnitt hier bin ich zur Ruhe gekommen. Ich konnte mich ja mit nicht viel auseinandersetzen, außer wie mit mir. Und da bin ich zur Ruhe gekommen. Ich bin zur Ruhe gekommen. Von allen Diensten, ich musste wirklich alle Dienste, die ich hatte, abgeben, übergeben, loslassen. Und auch wenn meine Leiterin sagte, bet mal noch für das oder bet mal noch für das, ich muss sagen, ich habe keine Kraft, ich kann nicht mehr. Ich konnte auch nicht für irgendwelche Anliegen noch beten. Ich muss sagen, ich muss von allem Abstand haben. Ich brauche Ruhe. Auch zur Ruhe gekommen von den vielen Gedanken. Wenn man mal zur Ruhe kommt, merkt man, wie viel eigentlich hier umdreht und kreiselt und uns beschäftigt und wir nicht verarbeitet haben. Mit wie viel Informationen wir eigentlich täglich gefüttert sind und die in uns drehen und uns bewegen und die da sind. Ich bin auch zur Ruhe gekommen, ich nenne das mal so, von allen frommen Übungen, die auch gut sind. Aber ich bin zur Ruhe gekommen, ich hatte keine Kraft mehr, Bibel zu lesen. Es war mir zu viel, ich konnte das nicht verarbeiten in meinem Kopf. Zu lesen hat mich angestrengt. Ich konnte nichts aufnehmen. Und das Einzige, wo ich gemerkt habe, wie Gott mich in dieser Zeit versorgt hat, war, wir hatten auf unserer Toilette ein ganz kleines Andachtsbuch. Da waren für jeden Tag so 4 Sätze drin. Die habe ich geschafft. Aber die haben geredet zu meinem Herzen. Und da hat mich Gott versorgt. Ich hatte mit meiner Lebensweisheit und all meinen geistlichen Erkenntnissen, kann man sagen, mein Leben an die Wand gefahren. Es war ein Punkt, wo ich unten angekommen bin, weit unten angekommen bin. Es war ein Leerwerden von mir selbst, verbunden mit einer tiefgreifenden inneren Kapitulation vor Gott. Ich hatte nichts mehr vorzuweisen. Ich erlebte meine Armut und meine Ohnmacht. So weit unten. Und das sind manchmal wertvolle Erfahrungen. In der Bibel finden wir das bei dem Petrus, der ja auch am Ende von seinen 3 Jahren Jüngerschaftsschule in so eine Armut und Ohnmacht, in so einen Leerwerden geführt worden ist, indem er Jesus 3-mal verraten hat, dort durch musste, durch diesen inneren Prozess und dann gemerkt hat, ich habe nichts zu bringen. Der hat sich immer noch stark gefühlt, aber dort ist er auch in seine Armut geführt worden. Und als Jesus den Petrus wieder trifft, dieses Gespräch, was uns überliefert ist, am See Tiberias, wo Jesus den Petrus dann 3-mal fragt, ob er ihn lieb hat. Das würde ich mal kurz beleuchten, weil das manchmal zu einfach beleuchtet wird. Da steckt meiner Ansicht nach mehr drin. Das Griechische hat für das Wort Liebe mehrere Worte. Wie wir Deutschen, wir können das nur mit einem Wort ausdrücken, aber im Griechischen gibt es unterschiedliche Worte. Das Wort Agape für diese Gottesliebe, die hingegebungsvolle Liebe. Das Wort Phileo ist eine freundschaftliche Liebe. Und das Eros für die körperliche, sexuelle Liebe, das gibt es auch. Das spielt jetzt hier keine Rolle. Aber es ist so, dass das erste Mal, als Jesus den Petrus fragt, sagt er, wenn wir das lesen, Johannes 21, wir können das auch mal aufschlagen. Vers 15 bis 17 ist das 3-mal, wo Jesus ihn fragt, Johannes 21, 15 bis 17. Und das erste Mal fragt Jesus den Simon Petrus, Simon, liebst du mich mehr als diese? Und da fragt er, hast du mehr Agape als die anderen Jünger? Das war ja das, was Petrus immer zum Ausdruck gebracht hat, wenn die dich verlassen, ich nicht, Herr. Ich bin der, der auf alle Fälle zu dir steht. Und Jesus fragt ihn, hast du mehr Agape? Hast du mehr Agape? Und Petrus antwortet ihm und sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, dass ich Phileo habe. Und das Phileo ist wirklich von der Qualität der Liebe unter der Agape anzusiedeln. Es ist eine freundschaftliche Liebe, es ist eine kostbare Liebe, aber die Agape ist die Liebe, die wirklich das Leben für den anderen lässt. Diese Liebe, die uns in Gott entgegenkommt. Und Petrus antwortet nicht, Herr, ja, ich habe dich lieb. Er sagt auch nicht, ja, ich habe dich mehr lieb. Er sagt, ich habe Phileo. Er bringt zum Ausdruck, diese Liebe, die du in mir suchst, Herr, die habe ich nicht, aber ich hab dich lieb, ich habe Phileo. Jesus fragt ihn das zweite Mal. Diesmal fragt ihn Jesus, nicht Petrus, hast du Agape? Er fragt nicht, hast du mehr Agape, sondern hast du Agape? Und Petrus antwortet wieder, ja Herr, ich habe dich lieb, ich habe Phileo. Wieder, Herr, diese Agape, die du suchst, die findest du nicht bei mir. Und beim dritten Mal fragt ihn Jesus, Petrus, hast du Phileo? Hast du überhaupt diese Phileo? Ist überhaupt diese Phileo bei dir da? Und als das Jesus bei ihm nachfragt und hinterfragt, da wird Petrus traurig. Aber er sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Ja, Herr, ich habe diese Phileo. Du kannst in mein Herz schauen. Du weißt, ob überhaupt diese Phileo da ist. Ich habe dich lieb, aber das bisschen, was bei mir da ist, du weißt es. Und es ist eigentlich nicht, dass Petrus dreimal sagt, ja, Herr, ich habe dich lieb, sondern dass er zum Ausdruck bringt, Herr, die Liebe, die du in mir suchst, die findest du nicht in mir. Es ist eine Bankrotterklärung von dem Petrus vor Jesus, dass er sagt, ich habe dich lieb, aber das, was du suchst, das findest du nicht in mir. Die anderen Jünger, denke ich, haben diesen Prozess auch durchlebt. Bei Petrus ist er uns so genau beschrieben. Sie sind ans Ende gekommen mit sich selber und das war die Vorbereitung für Pfingsten. Wir werden heute nochmal drauf kommen. Und das war auch das Ziel, muss man sagen, von 3 Jahren Jüngerschaftsschule. Das ist die größte Arbeit, die der Heilige Geist mit uns hat, uns an diese Punkte zu bringen. Das muss nicht nur so ein Erlebnis sein, das können auch immer wieder kleinere Erlebnisse sein. Aber dass wir ans Ende kommen mit uns selber, um bereit zu werden für das, was er uns zu geben hat. Um bereit zu werden für ihn selber. Gut, ich bin in dem Ganzen zur Ruhe gekommen, wirklich auch zu einer Stille vor Gott gelangt. Und ich habe hier in dem Bereich dann, wo es mir wieder im Sommer besser ging, im ersten Jahr, habe ich, würde ich sagen, noch einmal eine Vorbereitungszeit für das erlebt, bevor es dann Ende des Jahres wieder runterging und ich dort unten war. Und in diesen Tiefen hier unten, wo ich war, besonders immer wieder an den Tiefpunkten, da erlebte ich dann, dass Gott in diesem Zustand zu meinem Herzen redete. Er begann zu meinem Herzen zu reden und es geschah durch, also ich sage mal so, durch Gedanken, die in mir waren. Gott sagte, vertraue mir, ich bin der dich durch diese Zeit durchführt, ich bin der mit dir durchgeht durch diese Zeit, vertraue mir, ich bin da. Und ich merkte, dass in diesen Gedanken eine Kraft war. Deswegen kann ich das auch sagen, dass Gott zu mir geredet hat. Wenn das nicht Gott gewesen wäre, hätten diese Gedanken nicht diese Kraft gehabt oder diese Auswirkung gehabt. Die haben nämlich in mir einen Frieden und eine Hoffnung freigesetzt. Und das ist ein Zeichen, ein Markenzeichen Gottes. Wenn in unserem Herzen Frieden kommt und eine Hoffnung entsteht, das ist unser Gott. Und das habe ich gemerkt, das war da in dem Moment. Im Hören auf diese leise innere Stimme begann Gott mir seine Liebe tiefer zu offenbaren und mein Herz mit seiner Liebe zu berühren. Und ich habe in diesen Zeiten dort unten manchmal Momente erlebt, wo Gott Dinge in mein Herz gesprochen hat. Das hat mich manchmal so berührt oder mir sind auf einmal Dinge von Gott klar geworden, von seiner Liebe, dass mir oft die Tränen gekommen sind. Ich habe viel geweint in dieser Zeit und es waren Freudentränen. Mir ging es auf der einen Seite so schlecht, ich kam kaum auf die Beine, ich lag und in meinem Herzen erlebte ich auf einmal, wie nahe mir Gott kommt. Und erlebte in meinem Herzen eine große Freude. Ich wusste manchmal nicht, was ich meiner Ärztin sagen sollte. Die fragte mich immer, Herr Baumann, wie geht's Ihnen denn? Und ich konnte, auf der einen Seite ging mir es schlecht und in meinem Herzen ging mir es so gut. Und es war manchmal schwierig. Ich lernte wahrzunehmen in dieser Zeit, dass Gott da ist. Dass er da ist in unserem Leben, dass er gegenwärtig ist. Und da werde ich dann heute Vormittag in der zweiten Einheit noch mehr dazu sagen. In diesen Zeiten mit Gott.
Komisches Geräusch aus dem Klopfen. Wir kennen das.
Alles klar. Gut. In diesen Zeiten entstand ein Herzensaustausch mit Gott. Ich merkte, Gott redet zu mir und ich konnte mein Herz mit Gott teilen. Ich konnte auf diese Liebeserweise Gottes mit meinem Herzen eine Antwort geben. Und ich lernte, muss ich sagen, einfach vor Gott zu sein. Und dazu sind wir zutiefst geschaffen als Menschen, dass wir vor Gott sind. Zuerst sind und aus diesem Sein vor Gott kann dann auch all unser Tun fließen. Aber zuerst sind wir geschaffen, um zu sein. Ich glaube, Johannes Hartl hat es mal gesagt, Gott hat uns in einen Garten gesetzt und nicht in eine Fabrik. Wir Deutschen, wir leben manchmal so, als hätte uns Gott in eine Fabrik gesetzt. Wir sind so leistungsorientiert und wir sind so viel im Tun beschäftigt und auch in unserer Beziehung mit Gott, es geht so oft um unser Tun, was wir machen für den Herrn, aber Gott hat uns in einen Garten gesetzt und in einem Garten ist erstmal schön sein, da kann man sich freuen an dem, was in dem Garten wächst und blüht, da buddelt man auch mal mit rum, aber da ist man erstmal. Und darf leben, sein, das genießen, wahrnehmen, sich freuen an dem, was uns Gott gegeben und geschenkt hat. Und ich lernte, vor Gott zu sein. Ich muss nichts bringen, ich muss nichts machen. Ich darf mich hinsetzen vor Gott und sagen, Papa, hier bin ich und merke, du bist da. Und das war für mich kostbar und wertvoll. Wir lesen in Hebräer 4, dass da noch eine Ruhe ist für das Volk Gottes. Die Sabbatruhe, in die das Gottesvolk eingehen darf. Und es ist eine Ruhe von den eigenen Werken. Auch von allen geistlichen, frommen Werken. Wir tun manchmal so viel, um Gott irgendwie beeindrucken zu wollen. Gott will uns zur Ruhe bringen, dass wir sein dürfen. Und in diese Ruhe hat mich Gott wirklich geführt. Ich habe das gemerkt, ich konnte sein. Ich nahm es wahr, ich bin angenommen und geliebt in diesem Sein. In diesem vertrauten Sein vor und mit Gott merkte ich, sind Worte nicht mehr angebracht. Am Beginn meines Weges mit Gott musste ich laut beten lernen. Nun musste ich lernen, wieder still zu sein. Still mit Gott. Von Herz zu Herz. Und das ist in dieser Innigkeit, Worte würden stören, würde ich sagen. In diesem stillen Sein vor Gott ist großer Friede und viel Freude. Ja. Da ist auch viel Staunen über Gott. Weil wir, wenn Gott uns Dinge seines Herzens offenbart, staunen wir, wie Gott ist. Und es geht mir immer noch so, Gott versetzt mich immer wieder ins Staunen. Und je mehr ich vom Herzen Gottes entdecke, umso mehr stelle ich fest, umso weniger kenne ich von ihm. Mit jedem Mal, was ich von Gott entdecke, merke ich, da ist noch zu viel mehr dahinter. Es ist wie ein Meer an Liebe, wo man das Empfinden hat, man hat gerade mal einen Tropfen genommen. Aber das ist ein Meer. Und da hat man immer wieder zu staunen. Da teilt Gott sein Herz mit in diesem stillen Sein vor ihm. Und da findet auch manchmal einfach nur in diesem stillen Sein vor Gott ein sich gegenseitig anschauen. Manchmal habe ich es auch an Himmeln genannt. Weil wenn man von Gott begeistert ist und sich freut, dann sitzt man wie ein kleines Kind vor Gott und Anhimmeln ist für mich so ein Ausdruck wie ein freudiges Anschauen dessen, der einen gerade beschenkt hat, an den man sich freut. Und Gott schaut auf mein Leben, das darf ich wahrnehmen. Gott schaut freundlich auf mein Leben, liebevoll, das darf ich wahrnehmen. Und ich darf Gott lernen anzuschauen. Was sah Adam als erstes, als Gott ihn gemacht und geschaffen hat? Lesen wir, da liegt dieser Erdklumpen auf dem Boden, noch kein Leben in ihm. Und wir lesen, dass Gott ihm seinen Odem in die Nase haucht. Wie hat es Gott gemacht? Der wird nicht von oben geblasen haben. Gott hat sich runtergebeugt zu Adam, der auf dem Boden lag. Hat sich über sein Gesicht gebeugt und hat ihm seinen Odem in die Nase geblasen. Und in dem Moment erweckt Adam zum Leben. Und was sieht Adam? Er schaut als erstes in das Gesicht seines Schöpfers. Und er sieht den, der sich in dem Moment freut, dass sein Geschöpf, was er gemacht hat, worüber er sagt, du bist so gut, wunderbar, zum Leben erweckt ist. Welche Freude hat Adam auf dem Angesicht Gottes gesehen in dem Moment? Ich durfte bei der dritten Geburt unseres Kindes, sind wir im Geburtshaus gewesen, das war damals noch nicht in Annaberg, wir haben in Annaberg eins, das war damals noch in Grottendorf. Ich war bei allen dreien dabei, aber beim dritten waren wir im Geburtshaus und da hatte ich dann die Gelegenheit, als unser drittes Kind geboren war und meine Frau bei den Hebammen war und die noch Untersuchungen gemacht haben und versorgt haben. Ich kriegte unser kleines Würstel, unsere kleine Timea auf die Wickelkommode gelegt und durfte sie anziehen, durfte Windeln und dann alles, was wir mitgebracht haben, anziehen. Und da war ich im Prinzip, habe ich dasselbe erlebt. Ich habe mich ja über mein kleines Kind drüber gebeugt, was gerade erst geboren worden ist, ja. Und habe im Prinzip die ersten Worte mit unserem Kind wechseln dürfen und konnte ihm das auch so sagen, als Vater, die Freude, die man hat, dass ich mich freue, dass sie da ist, dass ich sie lieb habe und dass ich sie willkommen heiße in unserer Familie. Und ja, so schaut Gott immer wieder auf unser Leben. Er freut sich an uns. Und das sagt er uns auch. Das dürfen wir wahrnehmen. Gut, ich bin in dem Ganzen, was ich euch jetzt so gesagt habe, immer noch ein Lernender. Ich kann nur das so sagen, wie ich es erlebe und erfahre. Ich mache auch manchmal die Erfahrung, ich habe in dem Ganzen kein Buch gelesen, Gott ist einfach diesen Weg mit mir gegangen, ich stelle jetzt manchmal hinterher fest, ich kriege ein Buch in der Hand, da lese ich Sachen und denke ich, aha, das kommt mir bekannt vor. Ja, aber ich erfahre in dieser Zweisamkeit auch mit Gott wirklich ein Willkommensein. Gott freut sich an mir, weil ich sein Kind bin. Einfach weil ich sein Kind bin. Das ist wieder dieses Sein. Wir sind es. Wir müssen uns nicht erst verhalten wie gute Kinder, damit sich Gott an uns freut. Das dürfen wir auch machen. Aber die Grundlage ist, Gott freut sich an uns als seine Kinder. Ich freue mich als Vater an meine Kinder. Die kommen aus der Schule nach Hause. Wir haben eine lange Einfahrt. Manchmal sehe ich sie von meinem Arbeitszimmer, wenn die kommen. Ich freue mich einfach, dass meine Kinder kommen. Ob die eine gute Zensur oder eine schlechte Zensur im Gebäck haben, weiß ich nicht. Ist mir auch völlig wurscht an dem Moment. Ich freue mich, dass mein Kind nach Hause kommt. Ja? Und so freut sich Gott über uns, wenn wir kommen, wenn wir da sind. Im hohen priesterlichen Gebet, da sagt uns Jesus, dass der Vater uns genauso liebt, wie er Jesus selbst geliebt hat. Und über Jesus, sein Sohn, hat der Vater zu seiner Taufe ausgesprochen: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott freut sich über seinen Sohn Jesus. Und die Taufe, das war, bevor Jesus gewirkt hat, bevor er irgendwas gemacht hat. Es ist einfach die Freude des Vaters an seinem Sohn. Ich freue mich an dir. Wir sind, wenn man das genauer betrachtet, für Gott eine Quelle der Freude. Wenn Gott uns sieht, freut er sich. Er sieht seine Kinder. Er sieht zuerst seine Kinder. Ich bin bei ihm zu Hause und in diesem Zuhause bin ich willkommen und geliebt. Und das ist was Wunderbares, wenn das in unserem Herzen ist, wenn wir das wissen. Ich kann kommen, ja, ich bin einfach willkommen und geliebt und dort angenommen. So ist mein Gebet im Prinzip ein Stück eine Begegnung mit ihm geworden. Eine Begegnung von Herz zu Herz. Es ist inniger und vertrauter geworden zwischen uns. Und das hatte ich mir ersehnt und erbeten. Und es ist sehr entspannt mit Gott. Und zutiefst erfüllend. Und wir sind geschaffen für diese Beziehung mit ihm. Und wo wir ihn wirklich erleben, erfahren und in diesem lebendigen Austausch sind mit ihm und sein Leben empfangen, da fließt was und da wächst eine Sehnsucht in uns, eine Sehnsucht auf die Ewigkeit. Dass in uns eine Sehnsucht entsteht, dass wir den, der uns so liebt, dann endlich sehen von Angesicht zu Angesicht. Ich höre manchmal viele Christen sagen, hoffentlich ist es bald zu Ende hier, weil es für manche schwierig ist und es ist auf dieser Erde an vielen Stellen schwierig, es ist so. Aber wenn das unsere Intention ist, dass wir sagen, Herr, komm bald, damit das Schwere hier bald ein Ende hat, damit dann kein Leid, kein Geschrei mehr ist, dann geht es uns noch um uns. Dass endlich wir befreit sind. Aber wenn wir, ich glaube, der Herr sehnt sich nach einer Braut, die ihn herbeiliebt. Die sich danach sehnt, ihm zu begegnen, weil sie ein Stück geschmeckt hat von seiner Liebe. Vergleich das manches Mal, was ich erlebt habe, ein ganz kleines Stück mit Hiob. Ich will mich nicht mit Hiob vergleichen, aber Hiob hat am Ende seines Lebens gesagt, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Und ich habe auch vor dieser Zeit, ich habe von der Liebe Gottes gepredigt, aber ich würde sagen, ich kannte ihn nur vom Hörensagen. Und ich habe jetzt so ein kleines Stückel. Hier, also es kann sagen, jetzt haben meine Augen dich gesehen. Ich würde sagen, ich habe so ein kleines Stückel, aber schauen dürfen und schmecken dürfen. Und ich weiß jetzt, von was ich rede. Und es ist anders wie vorneweg. Hilfreich war und ist mir die Begleitung durch einen Mentor in dieser Zeit gewesen. Und ich bin sehr dankbar, auch darin Gottes Führung erlebt zu haben. Ich habe den im Frühjahr 2018 kennengelernt. Da hat mich ein Freund, der lädt immer mal ein paar Männer auf seine Hütte ein. Der hat eine Waldhütte, macht einen Männerabend, kommen 5-6 Männer zusammen. Wir tauschen uns aus, wir beten miteinander. Und da lernte ich meinen jetzigen Mentor kennen. Und wir haben nicht viel miteinander geredet, aber ich habe einfach gemerkt, so die Chemie stimmt. Und als ich dann in meinem Burnout gelandet bin und merkte, ich brauche Hilfe, habe ich mich an ihn gewendet und gefragt, ob er mich begleiten kann. Und habe darin gemerkt, dass das auch eine Führung Gottes war, weil mein Mentor, den ich da in dem Jahr gerade erst kennengelernt hatte, der hat dasselbe durchlebt wie ich. Der ist sogar zweimal durch eine Burnout-Zeit gegangen. Und er hat im Prinzip in dieser Burnout-Zeit auch das erlebt, wie Gott mit mir da durchgegangen ist und konnte mir helfen in den vielen Fragen, die ich hatte, was ich auch mit Gott erlebte, was für mich ja immer manches Mal auch erstmalig war und ich konnte es manches Mal auch nicht so einordnen, ist es nur Gott oder nicht. Ich hatte jemanden, den ich fragen konnte und der mir sagen konnte, ja, der Herr ist mit dir unterwegs. Und das war mir so hilfreich und so ein Trost, jemanden an der Seite zu haben, der mich begleiten konnte in diesem Prozess und mich an der Hand genommen hat. Gut, ich komme zum Ende für das Erste. Ich will mal sagen, alle Wegstrecken meines Gebetslebens, auch die ich am Anfang genannt hatte, die sind bis hierher wichtig gewesen. Die waren wichtig. Das ist, ich würde das sagen, es ist wie Wachstumsphasen. Wir wachsen. Wir sind immer wieder im Wachsen, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und auch jetzt bin ich im Wachsen. Und ich will das, was ich jetzt erlebt habe, nicht vergleichen mit dem, was ich vorneweg erlebt habe. Es gehört alles dazu. Es ist ein Weg. Wir wachsen. Und Gott wird mit jedem seinen ganz persönlichen Weg gehen, auch mit dir. Wenn du dich sehnst nach inniger Gemeinschaft mit Gott, Gott wird seinen Weg mit dir gehen. Wie das aussieht für jeden ganz speziell, Gott führt jeden Einzelnen. Wir sind Originale. Du musst keine Angst haben, dass Gott dich durch eine Burnout-Zeit führt. Das hat Gott bei mir gebraucht. Das war bei mir nötig. Das war für mich das Beste, damit ich das lerne. Wie Gott dich führt, das wird ganz speziell für dich zugeschnitten sein. Noch ein abschließender Gedanke. Der Burnout, in den ich gekommen bin, der ist auf meinen unverantwortlichen Lebenswandel zurückzuführen. Da bin ich selber verantwortlich dafür, dass ich dort gelandet bin. Weil ich habe mich überlastet. Ich habe meine Grenzen überschritten. Ich habe ungesund gelebt. Ich habe darauf nicht geachtet. Es ist meine Verantwortlichkeit gewesen. Und ich habe neben dem, was ich euch jetzt erzählt habe, wie ich es mit Gott erlebt habe, habe ich auch viele praktische Dinge für mein Leben lernen und buchstabieren müssen, weil ich habe vieles verkehrt gemacht und musste manche Stellschraube ändern und an mancher Stellschraube drehen und manche Dinge ändern, damit mein Leben jetzt gesünder ist und unterwegs sein. Aber es ist meine Verantwortlichkeit gewesen, dass ich dort gelandet bin. Und Gott macht aus diesem Minus in meinem Leben ein Plus. Das ist immer wieder Gott. Gott kann aus unserem Mist in unserem Leben immer wieder Segen hervorbringen. Das ist Gott. Wenn wir uns an Gott wenden, Gott bringt Segen hervor. Und seine Wege sind vollkommen und gut, auch wenn die manches Mal durch solche Tiefen hindurchgehen oder wir das nicht verstehen, wie Gott führt. Sie sind vollkommen und gut. Und ich kann heute im Nachhinein sagen, ich möchte diese Zeit nicht mehr missen. Ich möchte sie auch nicht nochmal durchleben. Ich wünsche das keinem. Aber es ist so ein Schatz daraus gewachsen. dass ich diese Zeit nicht missen möchte. Und es bleibt im Alltagsgeschehen ein Lernen, um stille zu werden. Ich bin jetzt wieder mehr im Alltag. Damals, da war ich für mich, da war das mit dieser Stille in gegebener Zustand. Das ist für mich herausfordernd. Im Alltag, mit den vielen Dingen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wirklich wieder stille zu werden. Das sind oft so viele Gedanken und da muss ich drauf achten und merke, das ist ein Kampf für mich. Wie gestalte ich mein Leben so, dass ich mich nicht mit so vielen Sachen fülle, dass ich nicht zur Ruhe komme? Weil die Quelle ist Gott und das möchte ich nicht mehr missen. Und es bleibt ein Lernen, auch in dieser Zweisamkeit mit Gott zu wachsen. Es ist ein Weg, ein Wachsen. Gut, so viel mal hier. Punkt. Amen. Ich denke, wir machen jetzt erstmal eine Pause.